Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir werden mal so anfangen, Gundula Schiefer, ja?
Ja.
Achso, wer bist du? Ja? Willst du etwas über dich erzählen?
Können zwei, so? Zwei, drei Sätze sagen. Ja, ja? Okay.
Okay, ja, ist gut. Also wir wollen das ein bisschen locker machen,
okay.
Ja? Also nicht so stark. Das heißt, wir könnten, können wir anfangen?
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung des Größenwahn Verlags. Wir sind hier, um dieses Buch zu würdigen, Jerusalem, Köln und das Debütbuch von Gundula Schiefer. Es ist eine Neuentdeckung des Größenwahn Verlags im Bereich Lyrik und wir freuen uns sehr, dass wir Gundula Schiefer hier dabei haben. Und ja, die Frage, Gundula, wo bist, wo, von wo kommst du her? Was müssen wir alles über dich wissen?
Ja, vielleicht zum Anfang. Also mein Name ist eben Gundula Schiefer und ich bin Lyrikerin und Übersetzerin und übersetze aus dem Hebräischen hauptsächlich. Und das Buch spricht sozusagen über dieses Leben zwischen zwei Sprachen, also aus dem, das Übersetzen aus dem Hebräischen und das Dichten. Und besingt die zwei Städte, die mir am Herzen liegen, meine Heimatstadt Köln und Jerusalem, und spricht überhaupt insgesamt über die Liebe zur Sprache, würde ich sagen. Die Sprache wird besungen in meinen Gedichten.
Du hast schon das Sprichwort oder das Wort gesagt, die zwei geliebte Städten, Jerusalem, Köln. Was haben diese zwei Städte gemeinsam?
Ja, ich finde es ganz schön, dass wir uns für den Titel tatsächlich entschieden haben, weil wir erst überlegt hatten, Süden über meinem Buch zu nehmen. Aber in die Städte ist natürlich wunderbar. Köln ist tatsächlich meine Heimatstadt. Aber es würde niemals funktionieren mit Jerusalem-Berlin oder Jerusalem-Frankfurt, Jerusalem-Leipzig auch nicht. Köln ist natürlich auch eine heilige Stadt. Sie haben viel gemeinsam. Köln ist eine Stadt, die besungen wird und sehr geliebt wird von ihren Einwohnern. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Also es gibt ja den wunderschönen Psalm 137, der davon spricht, vergäß ich dein Jerusalem, verdorre meine Rechte. Wird Jerusalem wie ein Wesen angesprochen. Und das tun wir Kölner eben auch mit unserer Stadt.
Und du hast Gedichte geschrieben, die Jerusalem sowohl wie auch Köln besingen. Kannst du uns eine Kostprobe davon geben?
Sehr gerne. Dann lese ich das Gedicht Heimaten im Rosenkrieg.
Willst du aufstehen oder willst du sitzen?
Ich glaube, ich sitze erstmal.
Soll ich dir was halten?
Nö, es funktioniert super. Ja, ich erhebe mich tatsächlich zum Lesen, das ist eine gute Idee. Es gibt in den Gedichten immer wieder auch kleine Einsprengsel auf Hebräisch. Es gibt auch Gedichte, die komplett auf Hebräisch sind. Hier gibt es Einsprengsel, die immer auch wieder übersetzt sind. Heimaten im Rosenkrieg. Jerusalem halirichili, todalach. Mein jüdisches Jerusalem, ich danke dir. Mit der Vision von einem Haus stehe ich an Schabbat draußen vor der Tür. Betoch Chibuk Iri, in der Umarmung meiner Stadt. Und mit der Zigarette verlischt auch ein bisschen Ecstasy. Und die Nacht hat neben Wärme, gedeckter Tische, leuchtender Menschen, auch Kälte, die bläst sich auf, Schwimmweste. einer Schiffbrüchigen, treibend im finsteren Meer zwischen Köln und Jerusalem, zwei ungeheuren Heimaten miteinander im Rosenkrieg.
In deinen Gedichten sind sehr viele hebräische Texte drin, also hebräisch, tatsächlich auch in der hebräischen Sprache aufgeschrieben, dann eine Übersetzung, so wie man sie aussprechen konnte, und auch dann die Wortwörter oder die Übersetzung auf Deutsch. Was hat das mit dir zu tun? Wieso ist es wichtig für dich, in diese zwei Sprachen Gedichte zu schreiben, beziehungsweise in dein Buch diese zwei Sprachen aufzunehmen?
Ich habe mich gefreut, die Möglichkeit zu haben, mal ein Denkmal zu setzen, also für die Liebe zum Hebräischen, und ganz völlig unpolitisch, sondern wirklich nur ein literarisches Denkmal. Und ich habe natürlich ständig hebräische Poesie vor der Nase, weil ich sie übersetze, und so inspiriert das Dichten das Übersetzen. Und ich würde einfach ein Gedicht lesen, was vor 10 Jahren entstanden ist, was mir nie wieder passiert ist, wo es eine intensive Zeit in Israel gab und wo ich dieses Gedicht tatsächlich erst auf Hebräisch geschrieben habe und danach mich ins Deutsche übersetzt habe. Und ich würde sagen, das Hebräische ist sogar schöner gelungen als das Deutsche. Ich würde das einfach mal vorlesen. Und ich verdanke einem Freund, der gesagt hat, hör mal, wenn du da hebräische Gedichte abdruckst, dann möchten auch die Leute, die keine hebräische Schrift kennen, es aber lesen. Und deswegen gibt es die Transliteration. Und ich lese das Gedicht erst auf Deutsch, dann wissen Sie, wovon es nachher auf Hebräisch handelt. Es heißt Der große Zauber. Nie habe ich mich so nach einem Gedicht gesehnt, das beim Lesen die Augen aufschlägt. Dieser eine Blick, der mir in die Seele rann. Dort jetzt liegt eine Gedichtzeile und ein Rätsel schwebend mich streichelt. Oh, wie hole ich mir deine Augen zurück. Oh, wie nicht versenkt werden, wo du um mich bist. Von Zauberglut über großer Urflut. Jetzt hören Sie es auf Hebräisch, und wer Hebräisch kann, mir gegenüber sitzt ein sehr lieber Kollege, der nämlich auch ein Gedicht aus dem Deutschen ins Hebräische übersetzt hat und der vielleicht die Anspielungen hört, die es da auf die Genesis gibt. Das muss man nicht wissen, aber die gibt es. Hakesem Hagadol. Kach meolam lo hitgagati el shir, shebehakrato nifkachot ha'enayim. Mabat echad ze shezaram lelashi, ושוכן שם עכשיו, שורה, בשיר. וחידה מרחפת אותי מלטפת. הו, איך להחזיר לי את עיניך? הו, אוך להישרף מסביבך. מלהט קסם על תהום גדולה, על פני תהום גדולה.
Was sind hier Leute, die hebräische Sprache mächtig sind? Außer Adrian, ja?
Hael.
Wer ist das?
HL. Ja, hat ein Gedicht übersetzt.
Ist das er?
Nein.
Ah, okay. Nein, also das klingt schon sehr interessant. Und du übersetzt auch aus dem Hebräischen ins Deutsche. Und du hast bestimmt für viele Verlage schon veröffentlichen, zum Beispiel?
Ich habe Lyrik übersetzt im Verlagshaus Berlin, Tal Nizan zum Beispiel, und im Arco Verlag Lea Goldberg einen Roman.
Genau.
Viel Theater. Ja.
Theater auch?
Theaterstücke auch sehr viele, ja.
Genau. Ja, warum ist das so wichtig mit dieser jüdischen Sprache? Also ist irgendwie der Glaube an diese, an der Macht der Lyrik oder der Poetik, was spielt das für dich für eine Rolle? Wie wichtig ist Lyrik und jüdische Sprache in Verbindung?
Ich glaube, dass ich so ein bisschen in der hebräischen Literatur oder der jüdischen Kultur so ein bisschen ein Konzentrat gefunden habe für mich als Dichterin. Also ich glaube, wenn man Sprache sehr liebt, dann kann man einiges dort finden. Also die Verehrung der Schrift, die Liebe zur Sprache, die genaue Auseinandersetzung mit der Sprache, aber auch der Glaube, dass Worte was bewegen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mich sehr berührt hat, als ich biblisches Hebräisch gelernt habe. Es gibt diesen, das wir alle kennen, Genesis 1,3, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das klingt so leicht, aber eigentlich sagt es ja, es wird etwas gesagt und es passiert etwas in der Wirklichkeit. Und im Grunde ist es natürlich auch das, was mich als Dichterin antreibt. Ich glaube, dass Worte wirklich etwas verändern, dass sie etwas bewegen. Und ich empfinde Worte tatsächlich als physische Einheiten. Also Ich glaube daran, dass Gedichte etwas bewegen, ja. Ein bisschen magischer Glaube. Ja.
Okay, Glaube.
Fast prophetisch tatsächlich, weil ich habe wirklich tatsächlich Angst, manchmal, das habe ich aber auch von Kollegen gehört, über Dinge zu schreiben, weil ich mir dann fürchte, sie treffen ein. Und manchmal sind meine Gedichte, wissen meine Gedichte schon was, was ich noch nicht wusste. Also das ist, ja, tatsächlich so.
Es fällt immer wieder das Wort Glaube und Bibel und Psalmen. Kann man hier erwarten, ist das also ein religiöses Buch?
Das ist jetzt eine gute Frage, Sebastian.
Oder ist es inspiriert aus dem Glauben?
Es ist sicherlich ganz stark dadurch inspiriert, dass ich mich jahrelang mit dem Psalm beschäftigt habe. Es sind Gedichte, die meistens ein Gegenüber ansprechen, ein Du, ähnlich wie es im Gebet geschieht, ähnlich wie es im Psalm geschieht. Ich sage immer, wenn man im Psalm ein X für Adonai, also für Gott einsetzt, dann hat man fast Liebesgedichte. Und es sind in der Tat viele Gedichte, handeln bei mir von der Ansprache eines Du und sind Liebesgedichte viele. Aber es sind keine religiösen Gedichte. Also es gibt ein Gedicht, das könnte ich vielleicht lesen, von der Brücke gesprochen, wo es tatsächlich wo das Wort Gott fällt. Ich könnte das einmal lesen. Genau. Das ist ein ganz kurzes Gedicht. Es heißt von der Brücke gesprochen. Kann Gott sprechen? Redet er? Sucht Gespräch? Anschluss? Milim letufim hen. Worte sind Zärtlichkeiten. Der Himmel muss doch zärtlich sein, wenn Gott sicher ist, ein Schwätzer.
Vielen Dank. Als wir das Buch machen wollten beim Verlag, es ist immer für einen Verlag eine Herausforderung, ein Lyrikbuch zu gestalten. Wie gestalte ich das so, dass es gut ankommt zu den Leser? Wie gestalten wir als Verlag das Buch, dass wir die Gedichte der Autorin würdigen, also in einen passenden Rahmen? Und man kann das nicht zwischen Telefon und Bildschirm machen, dafür brauchen wir Muse. Und so war das auch mit Gundula, als wir die Gedichte bekommen haben. Irgendwann mal hat die Muse uns geküsst beim Verlag. Sehr spät in der Nacht war das. Und wir haben festgestellt, sie hat sehr viele, auch kleine Geschichte. Das nennt sich Bruchstück-Poesie. Das sind ganz kleine Gedichte von 2-3 Zeilen. Und als das klar war, haben wir gesagt, wie können wir diese Gedichte am besten zeigen, am besten vermitteln? Und wir hatten eine Idee, und die Idee sieht so aus, als ob junge Menschen von heute miteinander kommunizieren, wie wir das kennen von den Smartphones, SMS schicken. Da haben wir gesagt, wenn wir diese kleinen Gedichte in solche Blasen reinstecken, mit 2 verschiedenen Farben, dann entsteht das Gefühl, als ob 2 Menschen miteinander kommunizieren. Einer vielleicht in Jerusalem, der eine sitzt vielleicht in Köln, der eine spricht Deutsch, der andere spricht Hebräisch. Und so sind diese grafischen Elemente entstanden. Und das war die erste Idee, und da haben wir gesagt, wir nehmen diese Sprachblasen und machen ein junges, freches Buch mit diesem Covergestaltung, als ob junge Leute miteinander kommunizieren oder für junge Leute. Weil wir finden, diese deutsche, hebräische Kommunikation, ist es Zeit, dass sie auch in unseren Köpfen eine andere Dimension erreicht. Und für die jungen Leute, egal wo sie sich befinden in der Welt, die Probleme handeln sich immer die gleichen. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wem kann ich vertrauen? Wie kann ich in Frieden leben? Wem liebe ich? Wer liebt mich? Und somit sind diese Poesie- und Liebespsalmen, haben wir das Ganze genannt. Und als Untertitel, das ist ein Gedicht von der Gundula Schiffer, Süden über meinen Buch. Süden soll damit das Jerusalem bzw. der südliche Teil unserer unserer Sichtweise. Und Süden über mein Buch soll bedeuten, etwas Wohlfühlendes ist über mich. Wir hoffen, dass wir mit den grafischen Elementen das auch so rübertragen können zu den Leser. Und jetzt nochmal zurück zu dem Bruchstück Poesie. Also was ist das Besondere für dich? Warum diese ganz, ganz kurze Gedichte, die den Anlass gegeben haben, dass wir sie in Sprachblasen reingetan haben?
Ja, danke nochmal. Danke, Sebastian, mit dem Bruchstück. Für mich war das natürlich auch spannend beim ersten Lyrikband. Sebastos war natürlich auch ein intensiver Leser und mich hat das total fasziniert, weil er etwas herausgenommen hat, was mir selber vorher gar nicht so klar war. Tatsächlich beginnen bei mir Gedichte häufig mit Kombinationen oder wenigen Wörtern. Ich habe auch ein Kapitel hinten drin, das heißt tatsächlich die Listenlady. Also ich habe immer so ein Notizbuch bei mir und da sammle ich Sätze oder Worte, die mir besonders gut gefallen und manchmal werden sie zu Gedichten, manchmal bleiben sie aber auch so kurz stehen. Und er hat das eben in zwei Kapiteln aufgenommen. Erstmal, dass es vorne diese Seite gibt, die hat er mir einfach präsentiert.
Hier, diese?
Das ist diese Seite, wo in Sprechblasen quasi Verse drin stehen, die Sebastos rausgenommen hat. Das war für mich total interessant zu sehen, welche Verse gefallen ihm. Dann aber auch zu sehen, er hat verstanden, dass meine Poesie offenkundig so funktioniert, dass sie sich aus Bruchstücken entwickelt und oft auch abbricht bruchstückhaft. Dann gibt es hinten eben dieses Kapitel von Balkon zu Balkon im Belgischen Viertel. Belgisches Viertel ist ein sehr schönes Künstlerviertel in Köln. Und da lese ich Ihnen einfach mal zwei, drei dieser Kurzgedichte vor. Das sind Gedichte aus der Listenlady, die da nicht mehr länger geworden sind. Das ist so ein bisschen wie, ich sage immer, poetische Definition. Literatur, so eine Art Vortod, vergoldet. Bis ich finde, Psalm, das Fossil deiner Freude, manchmal glaubend. O Rhein, bist mir ein halbes Meer. Das sind welche von diesen Kurzgedichten. Vielleicht soll ich das Süden über meinem Buch noch lesen. Das Und weil wir das Süden über meinem Buch genannt haben, würde ich das gerne auch noch lesen. Das ist ein Gedicht, was schon relativ alt ist, also ich glaube 7 oder 8 Jahre. Und es liegt mir sehr am Herzen, dass das da drin ist. Süden über meinem Buch. Ich sah das Meer blau sich hügeln. Süden über meinem Buch. Ein Schritt nur bis zum Wasser und zurück zur weißen Ruh. Rudernder Geist, segelnde Hand. Ich summe nichts mehr wollend, als dies Klingen, dies Rauschen, dies Wogen und Worten wiegen und graben in luftiger Erde. Entsinne mich nicht, wann du mir entgingst, an der Wand nichts mehr hing, wann das war, Licht und aus bist du.
Gundula hat das schon gesagt. Also wir haben am Anfang diese Sprechblasen genommen, aber wir haben noch ein kleines Geschenk für den Leser. Und zwar in der vorletzten Seite sind Sprachblasen ohne Text. Und das ist ein Experiment und auch eine Aufforderung an den Leser. Wenn er das Buch gelesen hat, kann er seine eigenen Texte herauskristallisieren und hier draufschreiben. Also was ist hängen geblieben von den Texten, die man gelesen hat? Welcher Satz hat für den jeweiligen Leser eine Bedeutung? Mhm. Es gibt runde oder viereckige oder herzförmige Sprachblasen und da kann man diese Texte da reintun. Wir finden, das ist auch ein schönes Geschenkbuch für Lyrikliebhaber, auch für Leser, die nicht so oft Lyrik lesen, aber vielleicht mehr sich damit beschäftigen können oder einfach dieses Buch schenken wollen zu jemandem, der mit Lyrik was anzufangen hat. Noch zusätzlich dazu haben wir ein Gedicht, unser Lieblingsgedicht war das vom Verlag, in eine Cartoon-Form dargestellt. Es geht um ein Reh, das in einem Flur sich befindet. Es hört Gelächter, ein Gewehr ist zu hören, ein Knall und plötzlich ist nichts mehr da, außer Spuren, sind das Blutspuren, aber so entsteht Poesie aus Liebe und Schmerz.
Das ist das Stichwort, dass ich das Gedicht auch mal lese. Das war auch, habe ich mich auch sehr gefreut, dass Sevastos das rausgenommen hat und dann in diesen Cartoon übersetzt hat. Und die zweite Strophe ist auf dem großen Programm vom Größenwahn Verlag. Das hat mich natürlich total gefreut als Poetin, wenn man das rumdreht und sieht seine eigenen Worte auf dem Verlagsprogramm. Das ist auch schon ein relativ altes Gedicht. Das Reh in mir. Auf weiter Flur ein Reh. Einschüsse von Gelächter im zarten Bauch. Es hebt den Kopf und klagt, unfassbar schön. Und irgendwo knickt ein Gewehr. Ich deck den Tisch, als ob du kämst. Fülle die Schüsseln. Lausche auf Schlüssel im finsteren Flur. Fische schließlich vor lauter Hunger nach einem Stück Schrift, das spricht, sing dich aus.
Natürlich ist es hier sehr, sehr laut. Danke, ja, genau. Kann man klatschen.
Danke.
Es ist hier auch sehr laut und der Raum ist auch sehr groß. Und ja, für Gedichte brauchen wir etwas kleinere, gedämpften Raum. Also ich würde das empfehlen, wie gesagt, entweder für sich selber oder als Geschenk. Und die Gundula Schiffer ist weiter hier bei der Signierbücher und gleich hat sie auch nochmal ein Interview am Stand des Verlages, der ist zwei Gänge weiter, falls jemand auch mit der Gundula privat sprechen will. Aber bevor wir aufhören, wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht will der ein oder der andere noch etwas fragen oder hinzufügen oder eine Bemerkung über dieses Gedichtbuch machen. Wir stehen zur Verfügung. Traut sich keiner. Macht nichts, vielleicht privat. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und es ist wirklich, man muss also wirklich vielen, vielen Dank sagen, weil in diesen lauten Raum sich hinzustellen und oder hinzusetzen und Poesie zu hören, das macht nicht jeder und wir wissen das zu würdigen. Vielen Dank für die Zeit. Danke. So.
Ach, sind echt schon eine halbe Stunde?
Ja. Oh. Wir haben noch drei Minuten.
Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass wir aus Salzburg Ihnen wieder ein gelungenes Stück Literatur vorstellen können. Margarita Fuchs, die zu meiner Rechten sitzt, ist ja gerade auch hier in Leipzig keine Unbekannte. Vor 10 Jahren hat sie mit einer Kurzgeschichte 2008, vor 9 Jahren also, hat sie hier den MDR-Preis gewonnen mit einer Kurzgeschichte, die dann in dem Buch Bajana auch in der Edition Tandem erschienen ist. Und vor 2 Jahren ist diese Kurzgeschichte sogar verfilmt worden. Heute wird sie aus dem neuesten Buch, das im Herbst vergangenen Jahres erschienen ist, lesen. Es lässt sich nicht ganz eindeutig einordnen. Manche meinen, es ist ein Krimi. Und es geht auch um ganz böse Geschichten, um Macht und Ohnmacht. Es spielt ins Kriminal hinein, wie wir in Österreich sagen. Und trotzdem ist es ein gelungenes literarisches Werk. Und es ist nicht nur einfach spannend zu lesen, sondern hier kommen biografische Skizzen hinzu. Dieses Buch ist authentisch, es ist wahr, der Hintergrund dieses Buches. Und es ist von unwahrscheinlicher literarischer Qualität. Es ist ein Roman gleichermaßen wie ein Krimi. Es ist ein Stück Aufarbeitung. Und ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um zuzuhören, was Margarita Fuchs aus ihrem Buch Der Fall Brand Ihnen nun vorlesen möchte.
Ja, danke. So. Ja, Der Fall Brand. Ich habe 3 Jahre recherchiert. Sie sehen, es geht auch um Fakten. Und selbstverständlich geht es auch um Literatur. Und Krimi, nicht? Das ist ja schon so eine Sache, ja? Und ich denke mir aber, also es liegt ein echtes Verbrechen zugrunde. Aber es bedient nicht dieses schöne Happy End, dass das Gute belohnt wird und das Schlechte bestraft. Ja, und jetzt lese ich Ihnen ein Stück vor. Und zwar ungefähr aus der Mitte, da ist ja schon einiges passiert. Gerhard Brandt. Ein Chemiker macht mit seinen Patenten und Erfindungen eine mittelständische Firma so richtig groß. Und eine Erfolgsgeschichte. Seine Frau, Ärztin, Mitte 50, 2 Töchter, Sarah, 20, Studentin, und die 25-jährige Juliane in Wien arbeitet bei einer Filmfirma. Und es läuft ganz gut. Bis, das ist dann der erste Teil, eigenartige Dinge passieren, die Brandt aber so gar nicht wahrnimmt. Er ist so in seiner Welt der Formeln und des, dass er das zuerst also nicht wahrnimmt. Und dann passiert der Riss durch die Zeit. Zuerst ein junger Mann aus der Firma, aus Gredlerfarben, stirbt einen mysteriösen Tod, und dann seine Tochter, die 20.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.